Ja, heute haben wir wirklich einen besonderen Tag, Muttertag, ganz wichtig, auch 75 Jahre Israel, auch wichtig, und wir feiern hier Gottesdienst, ganz wichtig. Ich habe so eine kleine Frage an euch, und zwar, wenn ihr so an die Gleichnisse von Jesus denkt, Jesus hat ja viele Geschichten erzählt, wo er was vergleichen möchte, wo er ein sogenanntes Gleichnis sagt, was kommt euch da so als erstes in den Sinn? Ihr dürft einfach mal kurz so laut das sagen, was euch da so in den Sinn kommt, welche Gleichnisse Jesus erzählt hat.
Vom Himmelreich.
Vom Himmelreich, jawohl. Verlorener Sohn, genau. Vom guten Hirten, jawohl, super. Gibt es noch Gleichnisse, die euch so in den Sinn kommen?
Verlorene Münze.
Verlorene Münze, genau. Und verlorenes Schaf, das vierfache Ackerfeld. Super, also das sind so eine ganze Reihe Gleichnisse. Gibt noch viele andere mehr, aber das waren so einige der Bekannten. Und tatsächlich, ich habe das schon öfter so gemacht und es klappt eigentlich immer, der verlorene Sohn ist auch immer mit dabei. Und ich denke auch zu Recht, weil das ist so eins der bekanntesten Gleichnisse, das Jesus erzählt hat. Ich finde, es ist auch ein richtiges Meistergleichnis. Und obwohl es so bekannt ist, da traue ich mich trotzdem darüber zu sprechen. Und zwar, weil ich vor einiger Zeit ein Buch gelesen habe, das heißt Der ganz andere Vater, hat früher das Design gehabt und jetzt dieses. Und in diesem Buch, da beschreibt dieser Autor, Kenneth Bailey, dieses Gleichnis so aus nahöstlicher Perspektive. Er hat selbst lange in diesen Ländern gelebt, in Ägypten und Zypern und in Israel, und kennt insofern diese Kultur sehr gut von diesen Ländern, so diese nahöstliche Kultur. Und damit kennt er die Kultur gut, in der Jesus dieses Gleichnis zum ersten Mal erzählt hat. Und er erklärt so, dass, wie haben es die ersten Zuhörer verstanden, und da wird für mich nochmal ganz viel klar, was mir davor überhaupt gar nicht so klar war. Also, Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder man könnte es auch nennen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Heute geht es also um den liebenden Vater. Deswegen haben wir es auch in den Liedern so mit drin gehabt, der Vater. Aber ich möchte es trotzdem auch an der Stelle sagen, ich bin so dankbar für die Mütter. Es ist echt so ein gewaltig großartiger Job, den ihr tut, so Tag für Tag. Also, so manches, was hier bei diesem liebenden Vater rauskommt, das sieht man bei euch Müttern auch. Vielen Dank einfach für alles, was ihr tut. Aber jetzt zu diesem Gleichnis. Das steht in Lukas 15 und beginnt so. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Das ist der Anfang, und an dieser Stelle möchte ich erzählen, dieser Kenneth Bailey hat einen Versuch gemacht. Und zwar hat er in verschiedenen Dörfern, in diesen Ländern, in denen er da gelebt hat, also Ägypten, Israel und so weiter, hat er einfach gesagt, gab es sowas schon mal, wie wir es hier lesen, nämlich, dass ein Sohn zum Vater kam und sagte, Vater, bitte gib mir das Erbe. Und er hat überall die gleiche Antwort erhalten, nämlich, dass sie sagten, nee, also das gab es noch nie, können wir uns nicht dran entsinnen. Da hat er weiter gefragt, wenn es jemand tun würde, was würde geschehen? Und die Antwort war auch überall ganz ähnlich, der Vater würde unheimlich zornig werden, er würde auf jeden Fall die Bitte ablehnen, und nicht nur das, sondern der Sohn, der hätte ein richtiges Problem, der würde sicherlich aus dem Haus geschickt werden. Und dann hat er weiter gefragt, warum? Warum so eine heftige Reaktion? Und die Leute haben ihm erklärt, weil diese Bitte eigentlich sagt, Vater, mir wär's recht, wenn du schon tot wärst. Das ist so ungefähr das Gleiche. Wenn einer kommt und sagt, bitte kann ich mein Erbe haben, das ist gleichbedeutend wie, Vater, mir wär's recht, wenn du schon tot wärst. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist was einfach undenkbar ist. Ich denke, bei uns wäre es auch nicht so angebracht, wenn man irgendwie so zu den Eltern kommen würde und sagen würde, können wir mal über das Erbe sprechen, ich bräuchte da schon mal was. Also das würden wir auch nicht so toll finden. Aber in der Kultur dort ist es nochmal ganz was anderes. Das ist ein absolutes No-Go, überhaupt nicht denkbar. Und insofern haben die ersten Zuhörer an der Stelle sicherlich sehr gespannt zugehört, weil sie sich sagten, was ist denn das für ein Sohn? Das kann man doch nicht machen. Jetzt mal gucken, was der Vater macht. Er wird ganz bestimmt kräftig reinschlagen und dem mal sagen, was Sache ist. Und wie erzählt es Jesus weiter? Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also jetzt haben die ersten Zuhörer die Welt nicht mehr verstanden. Die haben sich gesagt, was ist denn das für ein Vater? Das kann doch nicht sein, der muss doch dem sagen, endlich mal, was Sache ist. Aber der kann doch nicht dieser Bitte nachkommen. Und so waren sie sicherlich gespannt, wie es weitergehen wird. Und ich möchte es uns kurz erzählen. Es geht ja so weiter, dass dieser jüngere Sohn das Erbe nimmt und alles verkauft und mit dem Geld, was er hat, in ein fernes Land zieht. Dieses ferne Land ist entscheidend wichtig, weil das bedeutet, er geht ins Ausland. Er ist außerhalb von Israel. Und dann hat er dort das ganze Geld irgendwie auf den Kopf geschlagen, hat in Saus und Braus gelebt. Das wäre schon schlimm genug gewesen, wenn er das in Israel gemacht hätte. Aber jetzt hat er das auch noch im Ausland gemacht, bei den Heiden, also bei denen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Das war noch viel schlimmer. Und dann, es ist so, er lebt in Saus und Braus und ruckzuck ist das Geld aus. Und dazu kommt noch, dass eine Hungersnot kommt. Und da ist er wirklich am Ende, er weiß nicht mehr, was tun und kommt dahin, dass er die Schweine hütet bei einem Bauer, der ihn da die Schweine hüten lässt. Auch das ist entscheidend wichtig. Wir merken an der Stelle wieder, dass er nicht in Israel ist, sondern im Ausland. Denn für die Juden sind Schweine unreine Tiere. Also die halten gar keine Schweine. Und wenn er jetzt bereit ist, die Schweine zu hüten, dann ist er wirklich am Ende. Also für einen Juden sich vorzustellen, Schweine zu hüten, das ist einfach nicht denkbar. Und wir merken hier, der ist wirklich am tiefsten Punkt angekommen. Jesus hatte davor schon zwei Gleichnisse erzählt, die wurden vorher auch genannt. Einmal vom verlorenen Schaf und einmal von der verlorenen Münze. Da ist immer was verloren gegangen. Und jetzt erzählt er dieses Gleichnis und den Zuhörern war klar, was jetzt verloren gegangen ist. Nämlich, es ist der Sohn. Wer Schweine hütet, der ist wirklich verloren. Auf jeden Fall in dieser Situation kommt er zur Besinnung und sagt, also hier muss ich Schweine hüten und ich kriege noch nicht mal was Gescheites zum Essen, noch nicht mal das Futter von denen darf ich essen. Also es ist ganz übel. Jeder Tagelöhner bei meinem Vater hat es besser als ich hier. Also der einfachste Angestellte bei meinem Vater, dem geht es immer noch viel besser als mir. Und so sagt er, ich will mich aufmachen und zurückgehen zu meinem Vater. Ich werde ihm sagen, hey, ich bin es nicht wert, dass ich dein Sohn bin. Das habe ich verstanden, das weiß ich. Aber kannst du mich vielleicht zu so einem ganz, ganz einfachen Arbeiter machen? Das überlegt er sich so, aber es gibt da ein Problem. Denn in dieser Kultur ist es ja nicht so wie bei uns, wo alles so ein bisschen individualistisch ist und jeder macht so sein Ding, sondern da redet ja immer das ganze Dorf mit. Und jetzt in diesem Fall, da hat das ganze Dorf mitbekommen, was dieser Sohn gemacht hat, dass der den Vater um das Erbe gebeten hat und so. Und jetzt will ich kurz was vorlesen, was dieser Kenneth Bailey schreibt, wie das da normalerweise läuft. Die jüdischen Sitten des ersten Jahrhunderts verlangten für den Fall, dass ein jüdischer Junge das Erbe seiner Familie unter Heiden vergeudet hatte und es dennoch wagte, nach Hause zu kommen, dass die Dorfgemeinschaft einen großen Tontopf vor ihm zerschmettern würde und alle rufen würden, so und so ist von seinem Volk abgeschnitten. Dieser Vorgang würde die Ketzazah genannt. Ketzazah heißt wörtlich abschneiden oder zerschmettern. Hinterher würde niemand mehr etwas mit diesem missratenen Sohn zu tun haben wollen. Also wenn der in das Dorf reinkommt, dann zerschmettern die so einen Tonkrug und sagen, so wie der Krug zerschmettert ist, so hast du die Beziehung zu deinem Vater und zu uns als ganzer Dorfgemeinschaft zerschmettert. Du hast es abgeschnitten, Ketzazah, bleib weg, du hast nichts mehr zu suchen hier in unserem Dorf. Der Sohn, er hat keine Chance, zurückzukommen und irgendwie diese Beziehung zum Vater wieder zu kitten. Er hat keine Möglichkeit, dass er irgendwie das wieder gut macht. Und jetzt ist das Ganze ja ein Gleichnis, also ein Vergleich. Jesus will damit etwas sagen, vergleicht es. Und da stehen die Personen immer für jemanden. Wer steht hier für wen? Der Vater steht für Gott. Und dieser jüngere Sohn, er steht für uns als Menschen. Und wir sind genau in dieser Situation, dass die Beziehung zu Gott abgeschnitten ist. Dass wir als Menschen keine Chance haben, irgendwie zu Gott zu kommen. Die ist zerschmettert, weil wir als Menschen eigentlich einfach gar kein Interesse an Gott haben. Weil Gott uns erstmal grundsätzlich egal ist, so wie wir als Mensch gestrickt sind. Und wir haben auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu kippen. Aber jetzt kommt hier der Vers 20 in diesem Gleichnis und der ist ganz entscheidend wichtig. Also das jüngere Sohn, er hat sich das überlegt und tatsächlich, er macht sich auf den Weg, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das müssen wir uns ganz genau anschauen. Entscheidend wichtig ist, was das hier steht. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen. Also der Sohn ist noch irgendwo weit außerhalb des Dorfs, da sieht der Vater ihn und läuft auf ihn zu. Im Schwäbischen würde man sagen, er rennt zu ihm raus und umarmt ihn, küsst ihn, schließt ihn in die Arme. Damit kommt der Vater dieser Reaktion der Dorfgemeinschaft zuvor. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie der Vater und der Sohn wieder zusammenkommen, wie die wieder eine Beziehung bekommen können. Dabei muss man wissen, was der Vater tut, ist eigentlich unvorstellbar in dieser Kultur. Es ist eigentlich peinlich. Denn diesen Vater, den müssen wir uns so als so altehrwürdigen Patriarchen vorstellen. Also wenn der vielleicht so 60, 65 alt ist oder so, so ein altehrwürdiger Patriarch mit langem Gewand und so. Und jetzt ist es dort in der Kultur so, dass wenn man mal über 25 Jahre alt ist, dann rennt man nicht mehr. Ja, also die meisten von uns könnten sich bequem zurücklehnen, sagen, no sports. Ein paar gibt es noch, die Sport machen müssten, aber die meisten können sagen, über 25 da nicht mehr. Wenn der jetzt 65 ist, dann ist er seit 40 Jahren nicht mehr gerannt. Und warum ist das nicht üblich oder warum ist es sogar peinlich? Einfach deshalb, weil zum Rennen muss man das Gewand hochheben, damit man Beinfreiheit hat. Und da werden eben die Beine sichtbar, vielleicht sogar die Knie und das gilt als peinlich. Anders als bei uns ist das dort einfach so. Deshalb, was dieser Vater hier macht, das ist unvorstellbar, es ist peinlich. Und es ist auch so, das ist ja nicht, dass es niemand mitbekommen hätte, sondern das hat das ganze Dorf mitgekriegt. Irgendwelche Kinder haben es wahrscheinlich gesehen, der alte Mann rennt da raus, haben es den anderen gesagt, die sind alle mitgerannt. Ein bisschen später heißt, dass er zu einem der Knechte sagt, bringt das Gewand und so. Und ich habe mich immer gefragt, wo kommt denn jetzt der Knecht her? Weil ich habe mir das so als 1:1 Sache vorgestellt. Aber nein, natürlich, die Knechte sind auch mitgerannt, die waren da alle dabei, als der Vater sein Dorf, seine gewohnte Umgebung verlassen hat und da rausrannte und so eine peinliche Aktion gemacht hat. Und genau das Gleiche macht Gott mit uns. Gott hat seine gewohnte Umgebung verlassen, den Himmel verlassen und kam zu uns Menschen auf die Erde. Wir feiern es jedes Jahr an Weihnachten. Und damit macht er etwas, was unvorstellbar ist für einen Gott. Wenn ich so sagen darf, was eigentlich peinlich ist für einen Gott. Dass er zu seinen Geschöpfen kommt und zu denen geht, die eigentlich gar nichts von ihm wissen wollen. Aber er macht das, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass wieder eine Beziehung entsteht zwischen Gott und uns Menschen. Weil er genauso wusste, dass wir Menschen keine Möglichkeit haben, irgendwie zu ihm zu kommen. Aber er hat die Möglichkeit, zu uns zu kommen und dadurch wieder kann diese Beziehung entstehen. Und deswegen macht er was, was unvorstellbar ist für einen Gott. Und als ich das so gelesen habe und kapiert habe, wie unvorstellbar diese Reaktion des Vaters war in dieser nahöstlichen Kultur, damals bei diesen ersten Zuhörern, da hat mich nochmal ganz neu ergriffen, wie groß diese Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Weil, wenn wir fragen, warum macht er das, dann ist die Antwort einfach die, weil er dich und mich so sehr liebt. Weil es ihm so wichtig ist, dass er mit dir eine Beziehung hat, dass er mit dir eine Freundschaft hat. Und wenn du schon lange das so für dich angenommen hast, schon lange an Jesus glaubst, dann wünsche ich dir einfach, dass du dich da wieder neu drüber freust und wieder neu dankbar bist und aus dieser Freude und Dankbarkeit heraus so dein Leben mit Jesus lebst. Und wenn du das noch nicht so für dich angenommen hast, dann will ich dich einfach einladen dazu, dass du es für dich annimmst. So ein bisschen im Bild dieses Gleichnisses gesprochen, dass du dich von diesem liebenden Vater in die Arme schließen lässt, dass du dich von Gott in die Arme schließen lässt. Denn eines musste dieser Sohn schon tun, wenn man es als tun bezeichnen kann, nämlich das, dass er sich in die Arme schließen lässt, dass er nicht abwehrt, sondern dass er das annimmt. Er sagt schon zu seinem vorbereiteten Satz, ich lese es uns gerade vor, zusammen mit der Reaktion des Vaters. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Sohn, er nimmt diese Liebe des Vaters an. Er wird auch nicht ab im Blick auf Gewand und Schuhe und Ring und so weiter, sondern er nimmt es an. Und insofern, falls du bisher bei der Sache mit Jesus noch am Überlegen warst, dann kannst du heute zu Gott sagen, guter Gott, ich will deine Liebe annehmen. Vergib mir, dass ich bisher entfernt von dir gelebt habe, dass du mir egal warst. Ich will ab jetzt in Gemeinschaft mit dir leben. Du darfst der Herr in meinem Leben sein und mein Freund und ich will mit dir leben. Und falls du da Fragen hast, dann komm auf jemand anderes hier in der Gemeinde zu oder gerne auch auf mich. Wir erklären das gerne auch noch, wie man das konkret machen kann. Was wir merken bei dem, was der Vater sagt, ist, dass er sagt, mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Ein Mensch, der nicht in der Beziehung mit Gott lebt, ist eigentlich tot. Und erst durch diese Beziehung zu Gott ist es so, dass wir wirklich leben. Und dann, dass Jesus das so erzählt, dass sie eben beginnen zu feiern, das ist auch kein Zufall, sondern um das geht es in dieser Gemeinschaft mit Gott, geht es um die Freude, um das Feiern, um das, dass wir wissen, hey, so gut mit diesem Gott zu leben. Auf ein Detail möchte ich uns noch hinweisen zum Schluss. Und zwar dieser Sohn, der hatte sich überlegt, was er sagen möchte. Ich lese diesen Vers 18, da sagt er, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So hat er sich's überlegt. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, heißt, ich will für dich arbeiten. Und vielleicht hat er im Kopf gehabt, vielleicht kann ich es damit auch ein bisschen gut machen, was ich verbockt habe. Vielleicht geht es in irgendeiner Weise. Als er dann zum Vater kommt, da sagt er ja genau seinen vorbereiteten Satz. Das sind genau die gleichen Sätze, aber er lässt etwas weg. Nämlich dieses, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das sagt er nicht mehr dazu. Warum lässt er es weg? Vielleicht hat er in dieser Umarmung des Vaters schon gemerkt, dass es nicht darum geht, Tagelöhner zu sein. Weil das ist ganz entscheidend wichtig. Wenn du zu Gott kommen willst, wenn du zu Gott gehörst, dann denk nicht, dass du durch Mitarbeit und durch kräftiges Arbeiten ebenso bei Gott angenommen bist, sondern du darfst sein Sohn, seine Tochter sein. Der Vater, das, was er diesen Dienern sagt, was die holen sollen, das ist ja ganz bedeutend. Zum einen das beste Gewand und Sandalen. Ein Tagelöhner, der hatte nicht das beste Gewand. Und der hatte auch keine Schuhe. Der ist barfuß gelaufen. Deswegen Sandalen und Gewand, das ist das, was für einen Sohn eben das Richtige ist. Und dann ganz entscheidend der Ring. Der Ring ist jetzt nicht einfach ein Schmuckstück, sondern der Ring, das war ein Siegelring. Das heißt, wer den Siegelring hatte, der durfte Geschäfte im Namen der Familie schließen, Geschäfte im Namen des Vaters machen. Und indem dieser Sohn diesen Ring angesteckt bekommt, sagt der Vater, du bist mein Sohn, voll und ganz. Du bekommst diesen Ring, ohne irgendwelche Abstriche bist du mein Sohn. Und deshalb, ganz bestimmt wird es so sein, dass dieser Sohn gerne bei dem Vater mitgearbeitet hat. Ab dem Moment wird er sich richtig reingehängt haben und so. Aber aus Liebe und Dankbarkeit. Und das ist so entscheidend für uns. Natürlich ist es super, wenn wir in Gottes Sache mitarbeiten und wenn wir uns damit einbringen. Aber in erster Linie dürfen wir Söhne und Tochter von Gott sein. Und dürfen einfach uns freuen und dankbar sein über das, dass wir den Herrn der ganzen Welt als Vater haben dürfen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dürfen wir uns dann gerne einbringen und mit anpacken. Das war das Problem des älteren Sohnes. Das wäre jetzt eine eigene Predigt. Aber um so kurz zu erwähnen, der ältere Sohn, das war ein toller Mitarbeiter. In dem Moment war er ja auf dem Feld und hat auch da eben wieder toll gearbeitet. Aber er hat vergessen, dass er Sohn des Vaters ist und dass er das genießen darf, diesen Vater zu haben. Ich glaube, der jüngere Sohn, der hatte das kapiert. So gut, den Vater zu haben, mit dem er feiern darf. Und aus der Dankbarkeit heraus hat er dann sicherlich gerne mitgemacht. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von dem rüberbringen, was mich an diesem Buch so angesprochen hat. Und kann es euch natürlich sehr empfehlen, das zu lesen. Wenn ihr wollt, leihe es auch gerne aus. Oder es ist auch nicht so riesig teuer, aber ich leihe es auch gerne aus. Das eine, was wir gesehen haben, ist das, wir dürfen uns einfach freuen und dankbar sein für das, was Gott tut. Denn das, was Gott tut, ist eigentlich unvorstellbar für einen Gott. Aber er tut es aus Liebe zu dir und zu mir. Und das Zweite, wenn du es noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich ein, das heute anzunehmen. Dich heute von diesem Vater in die Arme schließen zu lassen. Und das Dritte, du hast zu Gott keine Dienstbeziehung, wenn ich so sagen darf, kein Arbeitsverhältnis, sondern eine Liebesbeziehung. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sein Sohn, seine Tochter, Tochter des guten Gottes, Sohn des guten Gottes, des Vaters im Himmel. Und mit diesem Vater im Himmel möchte ich sprechen, möchte ihm Danke sagen dafür. Wir beten zusammen. Lieber Vater im Himmel, du hast so eine große Liebe zu uns Menschen, dass du als Gott etwas getan hast, was unvorstellbar ist. Du bist in Jesus Christus zu deinen Geschöpfen auf die Erde gekommen. Du hast es uns ermöglicht, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben können. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir loben dich. Und ich bitte dich, dass du uns diese Freude und Dankbarkeit daran erhältst und dass uns das immer wieder neu erfüllt und dass man es uns abspürt, dass wir das Beste im Leben haben, nämlich diese Gemeinschaft mit dir, diese Freundschaft mit dir. Amen. Wir wollen es in unserem nächsten Lied nochmal aufnehmen. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Wir singen das Lied zusammen. Danke euch fürs Begleiten.